Ich muss euch erstmal sagen, ich bin ein bisschen lediert im Moment. Mein Hals ist da kaputt. Deshalb sitze ich auch so komisch und mache dann zwischendrin so komische Bewegungen. Aber sonst ist es nicht machbar. Ja. Ja, wer von euch war gestern Nachmittag schon da? Okay, alles klar. Wir sind dieses Jahr in einer, von den Texten her, mit denen wir uns so als Grundlage beschäftigen, in einer Zen-Phase. Ich habe gestern schon erzählt, ich in meiner Art der Übermittlung, das habe ich glaube ich von Osho, der ja mein Meister war und in dessen Raum wir hier heute sitzen. Ich nehme immer wechselnde Texte aus unterschiedlichen spirituellen Traditionen als Basis für unser Wachsen und Lernen. Aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, weil es ungemein faszinierend ist und immer wieder erfüllend festzustellen, dass von wo auch immer wir kommen, wir auf dieselbe Essenz treffen in allen authentischen Traditionen. Ist so wie im Bodhisattva Geliebte, wer das kennt, wo es heißt, unendlich sind die Tore zur Wahrheit, ich gelobe sie alle zu durchschreiten. Das heißt auch, ich muss immer wieder raus und wieder rein, raus und wieder rein und immer wieder durch eine andere Tür. Dadurch gewinnen wir Flexibilität und Weite und Toleranz des Geistes. Das ist wunderbar. Im letzten Jahr waren wir eigentlich ausschließlich mit Texten von Ramana. Und dieses Jahr Zen. Nachdem hier auf dem Festival ist die, wie soll ich sagen, das Setup oder auch die Idee des Ganzen ist ja, dass man hier und da und dort ein bisschen reinschnuppern kann. Das heißt, es macht nicht so viel Sinn, jetzt einen sehr tiefgehenden Text anzufangen. Das wäre dann so angerissen. Oder auch, mir ist gestern Nachmittag, habe ich so richtig gemerkt, da war eine Sache, wo man eigentlich tiefer gehen müssen und ich habe mir gedacht, nee, da ist der Raum hier nicht geschützt genug. Ich bin dann zurückgeschreckt, mit diesem, wer da war, mit diesem Paar da vorne zu tun gewusst. Dafür haben wir hier nicht die Möglichkeit. Hier geht es um Kennenlernen, habe ich den Eindruck auf dem Festival. Und wer Geschmack findet, das Tiefere, da brauchen wir unseren eigenen Raum und auch einen geschützten Raum, der hier nicht gegeben ist. Auch machen wir es. Hier ist mehr so eine Jahrmarkt-Situation, mit zu Boden zu. deshalb habe ich mitgebracht für hier dieses wunderbare Buch, das ich sehr liebe, Zen-Meister Rabe. Ganz wunderbare Zen-Geschichten, die im tierischen Bereich spielen. Der Meister ist der Rabe und der Meister des Meisters ist der Braunbär und dann gibt es ganz viele Schüler, Dachs und Stachelschwein und Stockente und so weiter. Und es ist ganz wunderbar. Das ist nicht nur so oberflächliches, da ist schon die ganze Essenz auch drin, aber auf eine leichtere Art. Und ich hatte euch gestern vorgelesen, den Text, der hier überschrieben ist, der achtfache Pfad, und den ich die Geschichte vom Zahnbelag nenne. Und dann hatten wir am Ende noch eine Geschichte, mit der ich eigentlich heute gerne fortfahren würde, wenn ich sie finde. Da hatte ich mir Jesus vorgenommen. Moment. Das ist aber auch eine nette Geschichte. Gerettet heißt die. Andere Geschichte. Wir haben nicht so viele Mitglieder wie die Gruppe um Lehrer Hirsch, sagte Specht. Sie sind so überlaufen, dass sie darüber nachdenken, mehr Platz zu schaffen. Was können wir tun, um neue Mitglieder anzuziehen? Der blaue Planet hat nur eine bestimmte Größe, sagte Meister Rabe. Doch wie steht es um unser Gelübde, alle Wesen zu retten? Fragte Specht. Ich will nicht gerettet werden, sagte Meister Rabe. Das ist doch auch eine schöne Geschichte. Hier fürs Festival. Die Geschichte von gestern Abend ist geschwunden. Das ist manchmal so mit solchen Büchern. Magisch. Dann machen wir mal. In der Geschichte von gestern Abend ging es um die Widmung. Und es ist anscheinend üblich in dieser Zen-Gemeinschaft um den Meister Raben. Sie widmen ihre Praxis, ihre Meditation, ihr Gebet der Erleuchtung der Gräser und Büsche. Und dann fragt mal jemand, warum denn die Erleuchtung der Gräser und Büsche? Dann sagt der Meister Rabe, weil die so geduldig sind. Und dann kommt noch ein Zwischensatz, den ich vergessen habe. Und dann hat die Ente ein Satori und schnattert und sagt, ja, das ist der Weg. Und dann hatte ich euch versprochen, dass wir mal anfangen, was bedeutet denn dieses der Weg? Wird zu viel gesagt, was ist denn das? Ich hatte gestern gesagt, unsere ganze Reise geht ja nicht weit. Geht von hier nach hier mit Girlanden dazwischen. Aber wir bewegen uns nicht wirklich irgendwo hin. Also was ist dann Weg? Und was bedeutet es, sich auf diesen weglosen Weg zu begeben? Hört ihr mich nur? Das Wort geht. Ein Text von Sosan fängt an, der große Weg ist ganz einfach. Das wesentliche Wort da drin ist eigentlich große, der große Weg. Es handelt sich nicht um eine Autobahn, die von München nach Karlsruhe führt oder von Karlsruhe nach Freiburg. Es handelt sich auch nicht um einen Pfad oder um den Weg um euer Schloss rum oder so. Sondern es ist der große Weg. Und dieser große Weg ist so immens groß, dass er eigentlich, nicht eigentlich, er umfasst alles. Dieser, was die Zen-Leute den Weg nennen, hat große Verwandtschaft mit dem, was Padmasambhava das unendliche Mandala des Raums nennt. Das heißt, es ist nicht mal so, dass wir erst nicht auf dem Weg sind und dann auf den Weg hüpfen würden oder hinaufgehen oder uns drauf bewegen, sondern wir bewegen uns und leben sowieso nicht mal auf, sondern in diesem großen Weg. Alles, die Sterne bewegen sich innerhalb des Wegs. Wir bewegen uns innerhalb des Wegs. Was passiert dann, wenn man sagt, man betritt den Weg? Das bedeutet in Wirklichkeit, es gibt so einen Moment oder viele Momente, wo uns dieser große Weg auf einmal berührt. Es ist wie Wolken und dann gibt es eine Wolkenlücke. Wow! Und die Sonne bricht durch. Dann sind vielleicht wieder Wolken. Aber dieser Moment, wo wir die Sonne spüren auf unserem Gesicht, das ist Frühling für unser Wesen. So ist es auch, wenn man sagt, man betritt den weglosen Weg oder den großen Weg. Das ist ein berührt werden, berührt sein von der Weghaftigkeit des Seins. Wenn uns der Weg, der große Weg, nicht irgendein bestimmter Pfad, sondern der große Weg in der Tiefe berührt, dann ist unsere natürliche Reaktion, wir lassen uns drauf ein. Das ist wie in der Liebe. Ja, wir lassen uns drauf ein. Und wenn wir uns in unserem Einlassen, werden wir noch mehr berührt, dann lassen wir uns noch mehr ein. Und so wird es eine Einheit. Und wir sind der Weg. Vielleicht hat deshalb Jesus an irgendeinem Punkt gesagt, ich bin der Weg. Ich glaube gar nicht so sehr, um zu sagen, nur er wäre die einzige Möglichkeit, sondern mehr aus dieser Erkenntnis. Ich bin der Weg und du bist der Weg, wir alle miteinander sind nicht getrennt von dem großen Weg. Und deshalb ist er auch einfach, weil er nichts außerhalb ist. Und unser Part drin ist das Berührtsein und das sich einlassen. Und irgendwann in diesem Einlassen, irgendwann können wir nicht mehr anders und wir können nicht mehr vergessen, dass der Himmel da ist, egal ob Wolken sind oder nicht. So viel zum Weg. Und das hat die Eule verstanden in der Geschichte von gestern mit dem Gras und Büschen. Die wird nicht mehr schuld. Ihr seid jetzt sowieso herzlich eingeladen, immer bei mir zu fragen, zu sprechen, zu erzählen, zu klagen, zu jubilieren, was auch immer, oder auch Stütze sein, was auch immer euer momentanes Bedürfnis oder Ausdruck ist. Ist wie bei den Fentieren hier. Der Stachelschwein hat einen anderen Ausdruck als das Nashorn. Und jeder dieser Ausdrucksformen ist wunderbar. Gibt es von eurer Seite irgendwas auf den Anliegenfrage? Dann starte ich mit der nächsten Geschichte. Sie ist da. Meister Rabe, Inspiration heißt sie. Meister Rabe nahm auf seinem Ast in der Versammlungseiche Platz und sprach: Manche glauben, man müsse die Inspiration für das Leben im eigenen Herzen finden. In gewisser Hinsicht stimmt das auch. Man muss den Ort des Friedens und der Ruhe entdecken und von ihm aus sein Leben leben. Doch zugleich stimmt es auch, dass die Inspiration von woanders kommt. Von seinem Platz unter dem Bodhibaum blickte Buddha auf und bemerkte den Morgenstern. Im selben Moment erfuhr er sein großes Erwachen. Zu was erwachte er? Das müssen wir entdecken. Buddha gab einen deutlichen Hinweis auf seine neue Sicht, als er sagte: Jetzt erkenne ich, dass alle Wesen Buddha sind. Alle Wesen, alles, was existiert, ausnahmslos jedes Phänomen, einzigartig wie es ist, tritt hervor und sagt: Hier bin ich. Moorhenne grummelte etwas vor sich hin und Meister Rabe sagte: Moorhenne, hast du eine Frage? Hier bin ich, antwortete Moorhenne, doch ich finde nicht, dass ich einzigartig bin. Gackere für uns, Moorhenne, sagte Meister Rabe. Moorhenne gackerte, Meister Rabe krächzte. Genau so ist es. Das betrifft auch ein bisschen deines von gestern. Weil es ist tatsächlich immer alles weiß. So wie der Rabe sagt. Alle Wesen sind Buddha, das ist was. Und Buddha selbst, der saß unter diesem Bodhibaum, in sich versunken, ganz knapp vor der großen Erkenntnis, und dann sieht er den Morgenstern. Das heißt, auch Buddha, auch für Buddha kam der, sagen wir mal, zumindest der Trigger der Inspiration, dann doch, ja, in dem Fall vom Morgenstern. Deshalb ist es tatsächlich beides. Wir brauchen, es ist in unserer eigenen Mitte, und weil wir verbundene Wesen sind und weil alles verbunden ist, ist es dann doch wieder etwas, was auf uns zukommt. Es ist beides miteinander. Und aus diesem einen großen kommen Moorhennen und Raben und Menschen und Büsche und Gräser und Flieder und Zedern, völlig ungetrennt von dem großen einen und doch einzigartig jedes. Und auch das ist miteinander. Wir sind nicht entweder einzigartig, individuell oder Buddha, sondern wir sind einzigartig im Ausdruck und zugleich das immer eine im Bewusstsein. Miteinander. Und immer wenn wir bei diesen Dingen zu sehr auf eine Seite neigen, dann begeben wir uns in die leidhafte Form der Dualität. Immer wenn wir schön in der Mitte bleiben, beides, miteinander, dann ist gut. Und genau das ist das, wo der kleine Geist, nenne ich den, immer wieder ein Problem kriegt. Das macht er gar nicht. Der will entweder oder. Mensch oder Buddha. Mensch oder Gott. Himmel oder Hölle. Aber sie ist es nicht.
Ein bisschen Hölle. Ein bisschen Hölle. Ein bisschen Hölle.
Was?
Ein bisschen Hölle. Ist
ja, passt ja. Das ist immer, wenn man von einem Konzert nur einen Teil mitkriegt. Und meistens kriegt man dann nur den Bass mit. Wer spielt denn da? Guck mal auf den Programm, was ist denn das?
Shosha. Shosha.
Shosha. Unangenehme dran ist, dass es ein Tick schneller ist als unser Herzschlag.
Und das ist sowohl jetzt auch, manchmal ist auch der Herzschlag zu schnell.
Das stimmt.
Sie hat doch eine Situation.
Ramana hat ja jetzt ziemlich lange in der Höhle gelebt als junger Mann. Und den hat die Welt kaum noch berührt. Er war ja aber, und ist es nur so, bei diesem Erwachtsein, dass er keine Dualität mehr berührt. Also er war ja trotzdem in Menschform sitzend da, aber er war in seinem Bund.
Ja, ich nenne das, ich kann halt mal Ramana ich nenne das das Buddha-Baby-Stadium von Ramana. Es war ja nach diesem Ereignis, das ihn ja nie mehr verlassen hat, da war er 16. Und erstens, er war sehr jung und zweitens hatte er keinerlei Vorbereitung. Er wusste gar nicht, wie ihm geschieht, das hat er auch selber gesagt später. Er konnte überhaupt nicht umgehen damit. Das heißt, das war eine richtig schwierige Phase für ihn. Er ist dann zum Arunachala geflüchtet, könnte man eigentlich sagen, und hat sich eingegraben unter diesem Tempel. Und er war wie ein Baby. Er war nicht in der Lage, für sich zu sorgen. Er ist eigentlich verkommen als Mensch. Und wenn nicht diese wunderbaren südindischen Menschen gewesen wären, die ihn gefüttert haben und gewaschen haben, wie ein Baby, dann hätte er nicht überlebt. Und dann wäre er trotzdem erleuchtet gewesen und Nirvana, was auch immer, aber wir hätten gar nichts davon gehabt. Das heißt, wir verdanken die Übermittlung Ramanas diesen Menschen, die ihn über Jahre gepflegt haben, bis er wieder selber imstande war, für sich zu sorgen. Und eigentlich, das ist zum Beispiel einer der Punkte in der Biografie von Ramana, die mich besonders berührt. Ich weiß ja gar nicht, wem ich mehr dankbar sein soll, Ramana oder diesen Menschen, von denen wir nicht mal den Namen kennen. Eigentlich fast diesen Menschen.
Ja? Ja,
warte, ich bin noch nicht ganz fertig. Dann gab es ein zweites Ereignis. Dieses erste Ereignis, als er 16 war, hat er selber beschrieben wie ein Tod. Er hat sich ja vorgestellt, er stirbt und in diesem, ja, ein bisschen pubertären, aber er war ja in der Pubertät. Und Knaben und Mädchen in der Pubertät haben manchmal dieses mit dem Tod auch, gehört ja irgendwie dazu. Bei ihm war es recht extrem und er hat sich das so stark vorgestellt, dass er das gefunden hat, was nicht stirbt. So, dann kam diese Phase, wo er eigentlich lebensfähig war. Dann so langsam kamen seine Lebensgeister wieder und er konnte schon spazieren gehen, was ja gut war. Er konnte noch nicht sprechen. Auch das musste der Rama, der musste wieder sprechen lernen, wie ein Baby. Und er ist dann spazieren gegangen in einem Mangoheim in der Nähe von, wo er dann da gewohnt hat, zusammen mit einem Freund. Und auf einmal ist er umgefallen und schwarz angelaufen. Und sein Freund hat gedacht, oh, jetzt stirbt er. Und dann lag er wieder da und hat keine Lebenszeichen von sich gegeben. Und kam dann, aber er kam wieder zu sich und hat wieder normale Farbe angenommen. Und hat wieder gelebt. Das heißt, er hatte nochmal so ein Todes Erlebnis und er selber sagt, nach diesem zweiten Traum sozusagen, war er wieder in der Lage, für sich zu sorgen, zumindest im Sinne von, er konnte selber betteln gehen. Selbst das konnte er ja nicht. Und das finde ich sehr wichtig. Also diese Phase, als er nichts weiter gemacht hat, als er so stark absorbiert war von dem, was er selbst nennt, dass er nicht mal in der Lage war, für seine Ausscheidungen zu sorgen, ist eben nicht das, worum es geht, sondern ist eine Zwischenphase. Und so sieht es ja Ramana selber. Und ab diesem Zeitpunkt, wo er diese zweite Todes- und Wiederauferstehungserfahrung hatte, ging es Schritt für Schritt aufwärts, sagt jetzt die Ärztin, und wieder in ein lebbares Leben. Und er war dann ein Mensch von großer Verantwortlichkeit für seine Schüler, und für alles, was um ihn herum entstanden ist, er hat sich um alles gekümmert. Und war nicht, er war, und das ist das, was er, ja, und jeder von uns erst lernen musste, im Selbst zu ruhen und es nicht zu, es hat ihn nie verlassen. Und zugleich den Dingen des Lebens nachzukommen. Und auch von den Dingen des Lebens berührt zu sein. Es geht nicht darum, nicht mehr berührt zu sein. Sondern auch hier geht es um die Gleichzeitigkeit.
So. Ja, aber wer hat was davon? Wenn es kein Ego mehr gibt, das berührt sein kann, sage ich mal, wenn es nicht mehr die Person Ramana gibt, sondern er geht ins Sein oder in den Urgrund ein oder zu Gott, Wer will von irgendwas profitieren? Wer will vom Leben profitieren?
Wieso geht es um Profit?
Wie ich das verstanden hatte, wir hätten nichts von Ramana gehabt, wenn diese Menschen Ramana nicht gepflegt hätten und hätten ihn ermöglicht, eigentlich neu zu inkarnieren mit diesem neuen Bewusstsein. Aber hatte Ramana überhaupt Interesse daran? Ich meine, er war doch am Ziel angekommen.
Das ist eine Frage des Mitgefühls. Dieselbe ist, war mit Buddha. Buddha saß dann unter seinem Bodhibaum, ganz happy, soweit, aber dann kamen die Götter und haben gesagt, Buddha, du musst lehren, du musst rausgehen. Und Buddha hat gesagt, nee, kein Bock. Aber die Götter haben mich losgelassen. Und dann hat er gesagt, hat eh keinen Zweck, die verstehen das sowieso nicht. Dann haben die Götter gesagt, Achtung, das war jetzt nicht so toll, was du da gesagt hast, das ist arrogant. Du musst es wenigstens probieren. Und dann hat er es probiert und hat ungefähr 50 Jahre damit verbracht, mit seinen Schülern durch die Lande zu ziehen. Und Osho genauso, jeder. Das ist eine Phase. Entwicklung, Wachstum oder die Reise hört nicht auf. Und es gibt diese Phase in innerhalb der großen Entwicklung der Selbsterfüllung, könnte man sagen. Aber auch die hört auf. Und es geht weiter. Und du erkennst, Wirklichkeit ist Bezogenheit. Und dann bist du wieder mittendrin im Trubel. Und das ist richtig so. Es ist wahr. Die Grenzen sind sehr fein, auch zwischen Selbsterfüllung, das ist eigentlich ein schönes Wort, Selbsterfüllung und Dissoziation. Zwischen angekommen sein, hast du es genannt, und Flucht vor dem, was ansteht. Verstehst du, was ich sage?
Darf ich dazu
ja,
was sagen?
Ja, natürlich.
Weil, mir ist noch aufgekommen bei dem, was du eben gesagt hast, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, da wir alle eins sind, geht doch kein Erleuchten verloren. Also wenn Ramana das passiert ist, ob er nachher lehrt oder nicht, ist doch ist auch gut oder nicht gut, aber das bleibt doch, diese Energie ist doch für die ganze Menschheit irgendwie da. Also du sagst...
Nein. Wenn du jetzt das so sagst, ist da dein Herz dabei? Hör mal hin, da, von da.
Ich spüre Herz für Ramana oder Verbindung zu Ramana oder das spricht mich an. Und das ist eben Herz, das ist nicht von seiner Lehre abhängig.
Aber wenn es, das ist ja auch uns eine Sache, ich habe gerade kein schönes Foto. Du liebst bestimmt dieses berühmte Foto, wo
ja, natürlich.
Ramanas Augen sieht.
Ja.
Das gäbe es ja dann auch nicht.
Es gäbe nicht das bewusste Wissen oder den bewussten Kontakt, aber es gäbe energetisch, die Energie ist da.
Das hilft dir aber nichts, wenn du keine Chance hast, davon berührt zu sein.
Das ist natürlich nochmal was anderes, das stimmt.
Aber das ist wesentlich.
Ich glaube aber, dass alle die erwarten, wenn man es so nennen will, dass sie eine Wirkung haben und dass alles jetzt so ist, wie es ist, was die Menschen gegeben hat. Dafür brauchen wir sie nicht zu kennen.
Wenn du das so sagst, dann hätte ich eigentlich mit meinem Bandscheibenvorfall daheim bleiben können das Wochenende. Ehrlich. Verstehst du?
Ich sag ja nicht, es wäre es leichter gewesen, wenn er nicht gelehrt hat. Das sage ich ja nicht. Sondern ich sage nur, mich hat nur der Satz gestört, es hätte dann keine Wirkung gehabt. Also so habe ich es auf jeden Fall verstanden.
Ramana, es gibt, also im indischen Bereich, es gibt auch eine ganze Reihe, zum Beispiel aus dem tibetischen und so, aber Ramana, Osho und Krishnamurti und Aurobindo, sagen wir mal, die vier in der Generation sind so wesentlich für das, was zum Beispiel jetzt gerade hier passiert. Ohne diese vier Männer, es waren alles immer indische Kultur, waren alles Männer, ohne deren Wirken. Und ohne deren Bereitschaft, sich dem auch zur Verfügung zu stellen, würden wir hier jetzt nicht so sitzen. Würdest du nicht so viele gute Filme machen, gäbe es kein Rainbow Spirit Festival. Wären wir alle hier nicht so da, inklusive mir.
Dafür gibt es was anderes.
Dafür gibt es ein anderes. Das ist aber nicht die Wirklichkeit, in der wir jetzt hier sind. Verstehst du? Und deshalb finde ich die Adäquation, geht es mir so, meine Antwort darauf ist Dankbarkeit für das Wirken. Und Dankbarkeit für die Bereitschaft von zum Beispiel Osho, Ramana, Aurobindo, Krishnamurti, sich dem zur Verfügung zu stellen. Mitsamt ihren eigenen Handicaps. Krishnamurti mit seiner Migräne. Der hatte so arg Migräne, der Mann, dass er manchmal mit dem Kopf gegen die Wand ist. Und hat trotzdem weitergemacht. Auch schon mit seinem Asthma und was er sonst noch alles hatte. War man da mit seinem Rheuma. Und sind in die Wirkung gegangen. Und das ist,
Das verstehe ich. Und ich fühle auch Dankbarkeit dafür.
Ja.
Das ist es nicht, aber ich.
Es ist mein. Und das ist ja immer wieder, du kennst mich ja inzwischen. Es ist nicht egal. Es ist nicht egal. Und da ist mein Herzblut drin, wenn ich sage, es ist nicht egal. Es ist nicht egal, insbesondere das Wie. Wie wir die Qualität unseres Seins. Es ist nicht, und es ist nicht egal, ob wir da sind oder nicht. Und es gilt für jeden von uns. Es ist nicht egal. Und
kann man das vielleicht auch so verstehen, dass wir ja auf der materiellen Ebene sind und materiell sind und so auch einen materiellen Meister erfahren können. Und ich hab, mir kam jetzt der Vergleich mit der Bhagavad Gita, wo Krishna, Gott Inkarnation, also materiell dem Arjuna erschienen ist, um ihn zu lehren und letztendlich zur Verwirklichung zu führen. Und ich glaube, er hätte es nicht erfahren, wenn der Krishna nicht in seiner menschlichen Gestalt erschienen wäre.
Exakt.
So ist es für mich. Und als dann Krishna letztendlich, als Arjuna sagte, Krishna zeigt sich mir in seiner göttlichen Gestalt und er erschien in seiner göttlichen Gestalt mit 1000 Augen, Armen und dergleichen, konnte das gar nicht Arjuna ertragen, diese. Und ist das die höchste Wirklichkeit für mich, mit dem Intellekt nicht zu erfahren, sondern vielleicht, wenn man in tiefe Meditation kommt, wo wir auf dieser Ebene, jedenfalls noch nicht verwirklichen, wie ich jetzt zum Beispiel, denke ich mal, einen materiellen Meister, so was du sagtest, in Dankbarkeit erfahren dürfen. Wenn er nicht da wäre, wäre mir viele Erfahrungen noch nicht gewesen. Könnte man das so verstehen?
Ja, absolut.
Was wollte ich nur dazu?
Nur das Einzige, absolut. Außer in deinem ersten Satz. In deinem ersten Satz hast du gesagt, weil wir Materie sind. Und da hätte ich gerne, da würde ich sagen, weil wir auch Materie sind. Also da auch wieder beides.
Das habe ich falsch ausgedrückt.
Also, ja, dann drückt es noch.
Wir haben einen Körper, aber wir sind nicht der Körper.
Exakt.
Das ist jetzt nur in der Runde
versprochen. Das ist genau so. Und es ist ganz wichtig, wie soll ich sagen, es ist so wichtig, was wir sprechen, weil und insbesondere, was wir auch zu uns sprechen. Mhm. Und deshalb bin ich manchmal so pingelig und will dann auch, dass ihr das nochmal sprecht. Also wie jetzt bei dir.
Das ist richtig.
Damit, weil wir sprechen ja am meisten mit uns selber und wir prägen uns dadurch und konditionieren uns selber. Und wenn wir dann die Wahrheit sprechen und versuchen, es möglich, es geht ja nicht, aber so gut wie möglich, und es auch aussprechen, dann ist die Chance größer, dass wir auch zu uns selber dann im Stillen mehr Wahrheit sprechen.
Ja, danke schön.
Gerne.
Ja.
Ich kenne diesen Zwiespalt zwischen hilfreichem Rückzug und Flucht nur zu gut. Seit meinem Aufwachen vor anderthalb Jahren sitze ich täglich 4 bis 5 Stunden. Und es gibt immer wieder diesen Impuls, wow, ganz weg aus der Welt. Und wie ich vor ein paar Jahren am Arunachala war, ich wollte am liebsten gar nicht zurückkehren und nur noch in den Höhlen sitzen. Und irgendwas, aber so langsam verstehe ich, dass irgendwas mich doch in diese Welt zieht, so dass ich das auch umsetzen kann, dass durch diese Form ein Ausdruck fließt. Aber es heißt auch, mich mit allen alten Prägungsmustern, die dann nochmal hochkommen, Identifikationen.
Naja, da gibt es auf einmal auch wieder was zu tun.
Mit denen zu konfrontieren.
Ja. Aber ist das nicht auch spannend?
Das ist total spannend. Weil ich fall dabei immer tiefer und werde auch immer lebendiger.
Das ist das Wunderbare dran. Und in der Höhle ist die Gefahr der Arroganz größer.
Weil das nicht die, die Reibung und nicht die Kontrolle von, also nicht die sozialen Kontext.
Da,
Arroganz ist die, oder Hochmut oder wie auch immer, oder Stolz ist die, eine sehr subtile und sehr gefährliche Krippe. Also, und im sozialen
Kontext und in dem sich wieder in der Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen und dann auf einmal auch festzustellen, ups, na ja, natürlich, da schwingt immer noch dieses und jenes und so weiter. Und ich inzwischen, mein, ja, aus meinem Erfahren, ich glaube, das hört nicht auf, solange wir leben. Und habe inzwischen auch vom Buddha gelesen irgendwo, und der hat ja 50 Jahre nach seiner Erleuchtung gelebt. Ja, er meditiert, er hat immer meditiert bis an sein Lebensende, weil er auch gesagt hat, solange wir in einem Körper leben, ist auch diese, können wir nie sagen, jetzt kann nichts mehr schief gehen oder nichts mehr passieren oder es gibt keine Möglichkeit der Verschattung mehr. Deshalb ist es so wichtig, auch für, wir profitieren ja selber auch, nicht nur die anderen. Ramana auch. Schön. Ja, wie geht's dir denn? Zum Beispiel gibt es so eine Geschichte von Ramana viel, viel später. War er schon ein älterer Mann? Ist er spazieren gegangen am Arunachala, was er ja sehr gern täglich gemacht hat, und ist in der Wespennest getreten oder Bienennest oder so. Und die haben ihn gestochen. Und es waren ja immer seine Schüler dabei, eine ganze Horde. Und die wollten dann den Wespen an den Kragen. Und die haben gesagt, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe ihr Haus zerstört und es ist karmisch korrekt, wenn die mich dann stechen. Und er wollte dann gar keine Salbe haben. Also um das Karma gleich zu erledigen. So, das ist zwar jetzt eine Kleinigkeit, aber auch so eine schöne Geschichte einfach, also auch ein Ramana mit seiner über alles erhabenen Erleuchtung macht Fehler und muss die Suppe auslöffeln.
Danke.
Und das hört nicht auf. Kommt da nicht lang, das hört nicht auf. Deshalb sage ich auch, es geht nicht um Flucht, wir kommen dem nicht aus. Buddha hatte zwischendrin immense Probleme mit seinen Schülern, die haben ihn elend genervt an irgendeinem Punkt. Und die haben ihn so genervt, dass er irgendwann abgehauen ist. Und das war nicht ganz sehr nett von ihm, ne? Die haben sich furchtbar Sorgen gemacht, seine Schüler, ein halbes Jahr war er verschwunden. Dann haben sie ihn wieder gefunden. Alles so gesehen. Schön. Ja.
Vielleicht ist es ein bisschen einfach, aber so viele Meister sind an Krebs gestorben oder an wirklich unheilbaren Krankheiten und haben auch drunter gelitten.
Meistens stirbt man an unheilbaren Krankheiten.
Ja. Naja, manchmal ist es auch. Ja, aber das hat mich oft gefragt, wenn jemand so eine hohe Schwingung hat, so ein hohes Bewusstsein, wie können dann Zellen sich noch abspalten und gegen einen
Zellen? Was heißt gegen einen? Zellen sind Zellen und Wahnsinn. Zellen sind halt einfach Zellen und benehmen sich so, wie Zellen sich benehmen. Inklusive Replikationsfehlern der DNA.
Ja, aber ich dachte immer, der Geist steht so viel höher über der Materie.
Nein, nicht. Jetzt stell dir mal vor, das wäre ja furchtbar. Wenn keine Replikations, also ist ja, wenn die DNA, für die Zellteilung muss ja die DNA auch immer kopiert werden und da passieren, je älter wir werden, umso mehr Fehler und so entarten Zellen. Und dann ist es eine Frage des Immunsystems, ob wir diese nicht korrekt kopierten Zellen auffressen oder nicht. Das ist ja ständiger Krieg im Körper. Wenn du in
dem Körper eines Buddha gibt es keinen Krieg?
Ich habe jetzt gelesen von Bruce Lipton, das ist ja ein Biophysiker, dass unsere Gefühle letztendlich entscheiden, welche DNAs aktiviert werden. Und wenn eine hohe Frequenz da ist, ist es immer die bestmögliche Möglichkeit, die das Leben versucht.
Wie alt ist der?
Der Bruce Lipton? Keine Ahnung, er wird vielleicht 60 oder 65 sein.
Ja, dann warten wir jetzt mal, bis er 80 ist und schauen, woran er stirbt. Vorher kann man nichts drüber sagen. Sterben werde.
Ja, das mit Sicherheit, aber wann entsteht Krankheit und wann nicht, über welche Frequenzen?
Hat nichts mit Frequenzen zu tun.
Nee. Okay.
Das ist einfach Natur.
Okay.
Unser Körper ist Natur. Das ist und folgt ihren Gesetzen. Und zu den Gesetzen der Natur gehört der Tod.
Ja, das meinte ich jetzt auch.
Und die Krankheit natürlich, okay. Weil man muss ja auch an etwas sterben. Gott und so. Auch nichts Falsches.
Okay.
Das ist eigentlich die, wie soll ich sagen, der Replikationsfehler des Geistes. Ist zu denken, Krankheit ist unmoralisch. Krankheit ist unanständig. Krankheit ist unerleuchtet. Krankheit ist darf man nicht.
Okay.
Versteht ihr?
Ja, okay.
Und diese eigenartige neue Nicht-Ethik ist weit verbreitet in der esoterischen Szene.
Mhm.
Und führt, und ich nenne das, da gibt es eine Spezialform davon, die nenne ich die Deadlessen-Krankheit.
Mhm.
Und diese Krankheit ist ungemein leidverursachend.
Mhm.
Wenn wir nicht mehr krank werden dürfen, wenn das unanständig ist und unerleuchtet und unweise, und dann werden wir doch krank, dann haben wir doppelte Bürde. Und krank werden wir auf jeden Fall. Das ist so angelegt.
Dankeschön.
Ja, also die Leute, die ihn gepflegt haben, ich finde, das ist das Prinzip der Liebe.
Ja. Also das hat er dann auch weitergegeben.
Ja, und dann kam er wieder zu sich und hat die Menschen ja dann wieder beschenkt.
Richtig.
Ja, also. Ja.
Genau,
und es ist schön, der Planet der Liebe hier und alles gibt es, die Bäume geben, die Tiere geben. Und eigentlich sollte es so unselbstverständlich sein.
Ja,
es kommt irgendwie wieder zurück.
Und gleichzeitig aber, geht es mir so, wenn ich dann die Geschichte höre und natürlich auch, wenn ich sie erzähle, berührt es mich auf eine Art, es ist das Natürliche, es ist das Richtige, es ist das Normale, ja, die Liebe. Und diese Art der Sorge dieser Menschen für Ramana und die Art der Sorge Ramanas dann wieder für seine Leute. Das ist normal und gleichzeitig berührt es einen, also ob es ganz was Besonderes wäre. Mir geht es so.
Ja, und ich glaube, Mitgefühl halt auch, das Mitgefühl, was diese Menschen haben für ihn und er dann dieses Mitgefühl für ihn, also ich finde es
wunderbar.
Ja.
Ich finde es wunderbar.
Ja.
Und ich finde es auch immer wieder wunderbar, sich davon berühren zu lassen und in Resonanz zu gehen. Es geht ja in Resonanz mit unserer grundlegenden Gutheit. Und die kriegt Kraft. Und dann können auch wir wieder liebevoller Agieren. So geht's mir.
Das schließt jetzt dann an, was Sie gesagt hatten, dass ja, viele Meister an Krebs erkranken oder ja, also das Gefühl, dass es ja auch für die Anhänger dann die Gelegenheit gibt, sich zu verabschieden. Zum Beispiel eine Freundin von mir ist erst vor 2 Wochen lag im Bett und am Morgen war sie tot, also 50. Das gibt mir auch zu denken, weil ich mir denke, ich habe noch einen Sohn, das kann ja auch jeden von uns treffen, ist man auch nicht gewappnet. Auf der anderen Seite fühlt sich ganz gut an, man muss nicht leiden, aber ich glaube gerade, also Meister, auch Ramakrishna war ja auch sehr krank. Manchmal spüre ich so, dass sie das noch rausziehen, dass sie noch lange auch, sie haben ja auch nicht so, dass sie der Körper sind, dass sie jetzt was so leiden, dass sie einfach noch diesen Service an ihre Anhänger machen, dass sie sich verabschieden und
ich denke, überhaupt nicht so viel reininterpretieren. Mhm. So rum nicht und so rum nicht. Mhm. Die sterben halt, wie jeder auch. Mhm. Und manche so und manche so.
Und das ist vorbestimmt.
Selbst darüber müssen wir uns keine Gedanken machen. Es hilft uns zu wissen, ob es jetzt vorbestimmt ist oder biologisch oder karmisch oder sonst was gestorben wird, auf jeden Fall.
Schon am Anfang war ich selbst. Dieser Fach, dass ich einfach jetzt am letzten Tag nicht mehr da bin.
Auch das hat es gegeben.
Ja,
das gibt es auch bei Meistern. Es gibt alle Versionen, weil sie ganz normale Menschen sind und dieselben Statistiken zutreffen. Mhm. Es sind ja dann, also die Meister werden krank und sterben und alles ganz normal. Und es sind die Schüler, die dann im Laufe der Jahrhunderte oder so Mythen produzieren. In der einen oder anderen Richtung, wie es halt gerade passt.
Ich meine, das ist auch nicht nur auf Meister bezogen, auch auf uns, so, dass es ja viele Menschen gibt, die sehr lange leiden und eben manche plötzlich sind sie nicht mehr da. Und also bei meinem Vater war es so, dass er also noch längere Zeit gelitten hat und im Nachhinein war es für mich so, dass ich eigentlich dankbar war, weil ich so die Gelegenheit noch hatte, mich zu verabschieden.
Ah, jetzt kriege ich den. Das weiß ich, worum es geht. Das gibt es tatsächlich öfter, gerade bei Müttern auch. Bist du denn krank?
Nein, auch nicht.
Alles gut. Das gibt es öfter, aber insbesondere bei Müttern, wenn die Kinder noch klein sind, dass sie das Gefühl haben, na, ich kann jetzt nicht gehen, da ist, und sie dann auch recht lang durchhalten. Was ja sehr bewundernswert ist. Aber natürlich auch bei Vätern gibt es. Deshalb ist ja wichtig, wenn jetzt Väter schon älter sind und die Kinder nicht mehr klein, dass die Kinder, die inzwischen ja bereits erwachsen sind, vielleicht schon selber Kinder haben, loslassen müssen. Dann tun sie sich leichter.
Aber auch das liegt ja einfach dran, dass wir alle miteinander verbunden sind. Sowieso. Es ist immer die Einwirkung aufeinander. Ob jetzt der Morgenstern ist, oder der Vater, oder die Tochter, oder der Meister, oder was hat man da noch? Das gar keine Moorhenne, die sich als einzigartig erweist in ihrem Kaka. Ein wunderbares Konzert war kurz. Ich hätte ja doch gerne diese. Das ist auch was Schönes. Ehrlichkeit. Schwarzbär kam erst spät zu einem Treffen und sagte, ich muss mich um meine Jungen kümmern und bin jetzt ziemlich ausgelaugt. Was ist, wenn ich kein Mitgefühl aufbringe? Täusch es vor, gab Meister Rabe zur Antwort. Das scheint mir nicht sehr ehrlich zu sein, wandte Schwarzbär ein. Mitgefühl beginnt nicht mit Ehrlichkeit, sagte Meister Rabe. Schön, ne? Das stimmt. Und mit dem Vortäuschen, das darf man. Das ist ganz offiziell, nennt man im tibetischen Buddhismus die Entwicklungsstufe. Also zum Beispiel gibt es im tibetischen Buddhismus die viele Übungen, wo man sich erstmal einen Buddha vorstellt, irgendwo, der kommt so. Und in einem weiteren Stadium des Übens stellt man sich vor, man ist dieser Buddha. Und das fühlt sich natürlich erstmal komisch an. Ungelenk und nicht echt. Und das ist aber völlig in Ordnung. Das nennt man Entwicklungsstufe. Und man tut so lang als ob, bis es wirklich ist. So. Und das ist gut. Das darf man. Das ist auch ein sehr gut dokumentierter und gut erprobter Teil des großen Wegs. Tut so, also, dass es wirklich so ist. Was ist Blasphemie, wollte Specht eines Abends wissen. Buddha Shakyamuni war vollkommen erleuchtet, entgegnete Meister Rabe. Ja, das ist genau das, was wir vorher geredet haben. Es gibt dieses nicht. Ja? Und es wäre Blasphemie, von einer vollkommenen Erleuchtung zu sprechen. Und es wäre Dummheit, weil wir dann der Fehlerhaftigkeit auszuweichen versuchen, die Teil des Großen ist. Versteht ihr? Das heißt, auch das, wovon du ganz am Anfang gesprochen hast, gibt es gar nicht wirklich. Nicht innerhalb der Ausdrucksform, dieser wundervollen Ausdrucksform des Göttlichen. Deshalb spricht man auch im Buddhismus dann nochmal von diesem Mahaparinirvana von Buddha, als er gestorben ist. Dann, okay, dann ist er nicht mehr innerhalb der
der Welt.
Naja, anders ist, dass Fehler nicht mehr Fehler gesehen werden. Dass sie immer die Chance nehmen, was zu erkennen.
Das gilt für jeden, oder?
Ja. Ja.
Osho hat ja zu uns gesagt, immer, macht möglichst viele Fehler. Oder, nein, nicht genau, nein, stimmt nicht, sorry. Das war jetzt zum Beispiel schon falsch zitiert. Er täte natürlich korrigieren, aber ein Fehler war es trotzdem. Osho hat gesagt, ihr dürft Fehler machen, aber bitte macht jeden Fehler nur einmal. Und was ist dann, wenn man zweimal macht, dann ist es dann ein richtiger Fehler? Was ist, wenn wir nicht lernen? Was ist, wenn wir uns weigern? Da fängt dann das eigentlich Fehlerhafte an. Und auch das kann immer noch passieren. Das ist schön. Jetzt sagt man, macht einen Fehler nicht zweimal, man macht nur einen ähnlichen Fehler.
Richtig. Und vielleicht auch viele, viele Male. Und bei jedem Mal der Fehler ein bisschen anders und auch die Lösung, sobald es eine Lösung gibt, wird ein bisschen anders. Und ich glaube, bei jedem von diesen Schritten, ich habe jetzt kein besseres Wort dafür, geschieht etwas, nicht nur mit einem selber, sondern ja, auch drumherum in irgendeiner Form.
Ja.
Aber ja.
Wird mir dabei auch daran nicht unbedingt verlassen. Also du sprichst richtig authentisch aus dem Schutz des Wegs.
Weiß ich nicht.
Oh ja.
Kann sein, kann nicht sein.
Und es gibt ja zwei große Bewegungen. Es gibt die Entwicklung und es gibt die Verwicklung. Das heißt, und es ist wie als Bild, ein bisschen wie die Doppelhelix, also gegenläufige Spiralen. Und wenn du auf der Entwicklungsspirale dich bewegst, dann ist es sicher richtig, was du sagst. Deshalb sage ich, du sprichst aus dem Schutz dessen. Wenn du auf der destruktiven oder auf der Verwicklungsspirale dich bewegst, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so richtig. Aber an jedem Punkt, die sind nicht voneinander getrennt, diese Bewegungen, sondern an jedem Punkt kannst du von Entwicklung zu Verwicklung und von Verwicklung zu Entwicklung hüpfen.
Klasse, das ist eigentlich das Bild, das ich vor Augen habe. Das ist toll ausgedrückt. Danke.
Das ist kein neues Bild, sondern ist das eine modernere Ausdrucksform dessen, was Buddha das Rad der Wiedergeburt nennt. Das ist das Rad der Verwicklung mit seinen Kausalitäten und was Buddha das Rad der Wahrheit nennt, das durch die Lehre Buddhas angestoßen wurde. Das ist dieses, wo die zwei Gazellen rechts und links sitzen. In der Mitte ist das Rad. Siehst du das rechte Bild? Wirst du es wiedererkennen? Weil es war im Gazellenhain.
den Göttern gelang, Buddha zu überreden, zu lehren. Und deshalb sitzen diese Gazellen rechts und links von dem Rad der Lehre, auch das Rad der Entwicklung ist, also wo wir uns ja befreien von der Verwickeltheit.
In Ordnung, Fehler zu machen, weil Bewusstsein, ich sag mal, letztendlich gibt es ja nur das, was es gibt, und jemand ist der Ausführende, also die Tat selbst. Und wenn Bewusstsein langsam aufsteigt, ist es doch in Ordnung. Ich kann doch noch von jemand irgendwas fordern, wo das Bewusstsein gar nicht da ist.
Das ist richtig, die Verantwortlichkeit steigt mit dem Grad der Bewusstheit.
Ja, genau.
Und die Freiheit steigt mit dem Grad der Bewusstheit. Das geht Hand in Hand.
Ja, und wenn jemand unbewusst ist, wird er sogenannte Fehler, sage ich mal in Anführungsstrichen, er wird es tun, was die Impulse ihm liefern.
Ja, richtig, bis hin zur, wie nennt man es in der Juristerei, Unzurechnungsfähigkeit. Ja. Und dann lässt du jemanden nicht verknacken. Mhm.
Und irgendwann wird sich Bewusstsein zeigen oder auch nicht, wer weiß das schon. Ist doch alles in Ordnung.
Ganz bestimmt wird es sich zeigen.
Ja.
Früher oder später.
Ja.
Das ist vollkommen klar. Oder immer noch diese Sache mit der Eule. Wir sind fast am Ende. Zeit ist das. Fast mal. Ach, so was. Was wolltet ihr davon? 10 Minuten sitzen? Krank ist.
Ihr habt euch nur bis irgendwo und irgendwann vielleicht. Ja. Schönen Sonntag, schönen Pfingsten und einen schönen Sommer wünsche ich uns allen. Ja. Ciao. Oh, danke.